Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Total beglückt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Total beglückt, dem Magazin über den ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Markus Schulz und ich bin heute natürlich nicht alleine, sondern habe zwei Gäste eingeladen. Das ist zum einen von unserem Kooperationspartner Clubfans United, der Alexander Endel. Hallo Alex.
Hallo, grüß dich.
Und zum zweiten eine euch ebenfalls wohlbekannte Stimme, nämlich Max Rossmehl. Hallo Max.
Servus zusammen.
Ja, nach der wirklich furchtbaren Auswärtsleistung bei der 1:4 Niederlage beim Hamburger SV fand sich der erste FCN nach Abschluss des 19. Spieltages auf dem 17. Tabellenplatz wieder und es begann schon heftigst zu rumoren rund um den Pfalzner Weiher. Daher war ein Dreier gegen den Gast am Sonntag, den SV Sandhausen, also fast schon ein absolutes Muss. Jedoch ist der SV Sandhausen in der Zwischenzeit zu einem ziemlich etablierten Zweitligist rangekommen und zum anderen hatten die Kurpfälzer seit dem 19. Oktober, also seit dem 10. Spieltag, nicht mehr verloren. In dieser Zeit hat der erste FC Nürnberg übrigens gerade mal 6 Punkte gesammelt. Also nur, um das Ganze mal ein bisschen einzuordnen. Ein bisschen was musste sich ja auch in Sachen Aufstellung ändern, Alex. Und ich glaube, dass Jens Keller so ein bisschen sich auch seine Gedanken gemacht hatte, nachdem, wie es in Hamburg gelaufen ist, oder?
Ja, er hat ja selber im Vorgespräch bei Sky sich da nochmal ein bisschen erklärt und ein bisschen prophylaktisch schon mal sich gegen das Wort Experiment verwehrt. Das war ganz auffällig, dass er sagt, das war kein Experiment. Es wirkte natürlich schon so, dass man mit Cerin und auch Mühl als auf der Rechtsverteidigerposition dann doch überraschend aufgestellt hat und dann auch festgestellt hat, dass es eigentlich total daneben ging. Man hätte eigentlich schon sagen können, das war schon eine Rolle rückwärts, die er dann, die Jens Keller dann in der Aufstellung gemacht hat, indem er dann quasi dann doch mal Cerin wieder rausnahm und Mühl nicht mehr auf der Rechtsverteidigerposition machte. Und er musste natürlich zudem dann nochmal umstellen, weil Magra da ausgefallen ist. Aber daher, es war jetzt nicht überraschend, aber es wirkte halt schon ein bisschen wie Versuch und Irrtum in Hamburg und die Korrektur folgte jetzt gegen Sandhausen.
Ja, Max, waren für dich irgendwelche Überraschungen in Sachen Aufstellung jetzt am Sonntag irgendwie dabei?
Ja, also das glaube ich, das hast du dann auf Social Media, Markus, auch erst später bemerkt, dass eben Handwerker trotz seines Tores und eigentlich seines ja verhältnismäßig eines der besseren Auftritte eben nicht spielen durfte. Aber da hat sich ja dann eben auch rausgestellt, dass er angeschlagen war und dann heise im Spiel war. Aber ich denke ansonsten, wie gesagt, war das dann eher wieder die logische Aufstellung, die man so mit dem Kader aktuell auf den Platz bringen würde.
Ja, und so ging es dann auch gleich mal los in die ersten 45 Minuten. Zu Beginn war es dann erstmal ein bisschen Abtasten der beiden Mannschaften, Alex. Wie kam dir so die Anfangsphase vor?
Ja, ich sag mal so, wie man vielleicht auch erhoffen oder erwarten musste, wenn man auf dem 17. Tabellenplatz steht, also tatsächlich erstmal hinten die Sicherheit bekommen, jetzt nicht gleich ins Messer laufen von Sandhausen. Ihr habt es ja vorhin schon beschrieben, die sind jetzt auch gar nicht mal so schlecht drauf und haben auch mit ihrem Behrensen durchaus gefährlichen Stürmer. Und so ließ sich die erste 10 Minuten dann auch an, dass man eigentlich so ein bisschen gesehen hat, man überlässt Sandhausen, so hat man den Eindruck, ein bisschen eher den Ball und versucht sich selber stabil aufzustellen und möglichst Fehler zu vermeiden. Also es war jetzt nicht so richtig schön, aber das ist jetzt auch nicht zu erwarten und war ja auch nach 12 Minuten dann auch schon ganz anders.
Ja, du hast es angesprochen, Alex. 12. Minute war dann eine Szene, dass ein Angriffsversuch von Sandhausen abgefangen wurde. Der Ball ist bei Heise gelandet. Und ja, wie hast du es dann gesehen, Max, was Heise dann mit dem Ball so veranstaltet hat?
Naja, der hat quasi den, weil er eben den Platz hatte, den direkten Weg auf unseren Mittelstürmer genommen und den Ball irgendwie so genau auf, ja, so ein bisschen unter Kopfhöhe in den Strafraum geflankt. Freistand dann noch mit dem Rücken zum Tor. Und hat es irgendwie geschafft, den Ball wirklich perfekt im Winkel unterzubringen. Und man muss, glaube ich, auch zu dem Tor sagen, also einerseits super Sache, dass irgendwie Heise in seinem Debütspiel für uns quasi mit der ersten Aktion direkt eine Torvorlage macht. Und zweitens, dass Frei den unterbringt. Und ich glaube, am Jubel hat man auch gesehen, wir haben uns ja auch in unserer WhatsApp-Gruppe dann noch die Bilder hin und her geschickt, dass da echt einiges an Spannung abgefallen ist bei ihm. In späteren Szenen ja bei den anderen Spielern auch noch, aber ja, quasi aus dem Nichts mit der ersten Chance ein Tor zu machen, wenn du so mit dem Rücken zur Wand stehst wie der Club, das, ja, einen sehr viel besseren Start kannst du dir eigentlich gar nicht wünschen in so ein Spiel.
Wobei man Heise auch tatsächlich interessanterweise schon kurz vorher schon ein paar ganz gute Szenen hatte, ne, die ersten. Da hat man das Gefühl, dass der mit Hack da schon eine Menge Bewegung reinkriegt. Also die hatten vorher schon ein, zwei Aktionen, die sah richtig gut aus. Und die Szene selber fand ich jetzt beispielsweise, war jetzt gar nicht so gut von Heise. Ne? Der chippt hier aus dem Halbfeld so 5-6 Meter vors Tor rein, wie du sagst, so halb hoch, weil ich gar nicht mal richtig auf Kopfballhöhe. Das Fantastische eigentlich, was eigentlich Frei draus gemacht hat, also seine Bewegung zum Ball und wie er sich dann quasi dreht, den Ball auch noch mit Wucht dann platziert, um den Gegner herumwuchtet, das ist an sich schon artistisch gewesen, muss man sagen. Also der Heise kriegt die Vorlage, aber das eigentliche, das Chapeau bekommt auf jeden Fall Frei für seine Leistung an der Stelle.
Ja, ich hatte auch so ein bisschen den Eindruck, dass vielleicht genau das der Schlüssel zum Erfolg war, dass Frei den überhaupt so unterbringen konnte, weil der Ball kam wirklich extrem niedrig und wenn er so einen halben bis dreiviertel Meter höher gewesen wäre, dann wäre mit Sicherheit auch der Gegenspieler von Frei an das Ding rangegangen. Aber irgendwie hat es Frei dann wirklich geschafft, das Ding dann in die Maschen zu wuchten.
Es ist auch wirklich keine Szene, in der man einem Außenspieler rät, dass er die Flanke schlagen soll. Also wenn er schon so viel Platz hat, dann lässt man ihn eigentlich durchlaufen und irgendwas mit dem Ball anstellen. Aber er hat halt wirklich einfach, ja, den direkten Weg gesucht und ja, durch Frei da irgendwie, ja, Glück gehabt, dass der in dem Moment irgendwie intuitiv die richtige Bewegung gefunden hat.
Ja, aber so wirklich Sicherheit hat dieser Treffer dann, also zumindest für mein Dafürhalten, auch wieder nicht bewirkt. So, ja, eigentlich so ein Phänomen, was sich schon über die ganze Saison jetzt ein bisschen hinzieht, Alex. Weil direkt nach dem Treffer ist Sandhausen dann eigentlich ziemlich aufgekommen.
Ja, ich sag mal so, wir haben es jetzt auch bei uns in den Kommentarspalten irgendwo wieder sehr kontrovers. Das ist immer so, wenn man es dann rückwirkend betrachtet und natürlich vom Ergebnis hat 2-0 gewonnen. Sandhausen hatte fast keine richtige, echte, große Chance. Vielleicht 1-2. War es relativ wenig Chancen. Das hat man natürlich alles richtig gemacht. Ne? 1-0 geführt, hinten dicht gemacht. Gegner kommen lassen, der konnte nichts mit dem Ball anfangen, also auch in der ersten Halbzeit nicht. Dann gab es, glaube ich, einmal kurz vor Schluss nochmal so eine Martenia-Parade, die auch wirklich gut war. Aber dann hat man alles richtig gemacht. Ne? Aber mir ging es ähnlich wie dir. Beim Zugucken dachte ich mal, ei, jetzt stehen wir wieder so tief und warten eigentlich nur darauf, dass doch irgendein individueller Fehler wieder passiert oder doch mal ein Ball 5-mal abgefälscht wird oder irgendwo an die Hand hüppelt. Und dann steht es wieder 1-1 und jeder sagt sich, ey, wieso habt ihr denn den Schwung des 1-0 nicht mitgenommen? Deswegen rückwärts betrachtet, alles richtig gemacht. Währenddessen ich mir das zugeguckt habe, dachte ich mir, ei.
Ja, also mir ging es ähnlich. Wir hatten das ja schon das ein oder andere Mal in dieser Saison, dass wir dann versucht haben, irgendwie einen Vorsprung ein bisschen zu verteidigen. Und das ist dann eigentlich fast jedes Mal richtig bös in die Hose gegangen. Max, wie ging es dir? Hast du auch so das Gefühl gehabt, das könnte jetzt jederzeit in die Hose gehen?
Ja, ich hatte es dann spätestens zur Halbzeitpause. Ich habe gesagt, wenn wir so weiterspielen, dann wird es nichts. Also dann kriegen wir auf jeden Fall noch den Ausgleich und verlieren sogar. Lustigerweise haben wir dann genauso weitergespielt und es ging ein bisschen anders aus. Aber ja, was man sagen muss, also wir hatten halt, glaube ich, wirklich das Glück, dass eben erstens diese eine individuelle Chance nicht kam und obwohl die Sandhäuser eigentlich relativ kopfballstark waren, dass da irgendwie von unserer Innenverteidigung irgendwie alles ausgehebelt wurde, was glaube ich auch an einem bärenstarken Mavropanos lag, der halt also sowohl dann noch Sachen oder noch Bälle weggrätschen als auch wegköpfen sollte. Aber es war auch oft so, und in der Verteidigung habe ich das auch dann in der ersten Halbzeit öfter gesehen, dass eben wirklich die Innenverteidigung immer der letzte Stopp war und der Raum so ein bisschen vor der Innenverteidigung eigentlich ähnlich löchrig aussah wie in den letzten Spielen. Und ja, wie gesagt, also wie wir es jetzt ja eben auch schon zwei, dreimal angesprochen haben, das hätte eben auch genauso gut anders ausgehen können. Ne? Also ich hatte es eigentlich ständig mit der Angst zu tun, das ganze Spiel eigentlich dann. Und auch als dann das 2-0 gefallen ist, war es auch erstmal nicht besser, weil sich das Spiel ja auch da nicht ändern sollte.
Ja, bis zum 2-0 hat man vorher noch ein paar Situationen. Zum einen war ein kleiner Solohauf von Hack, wo er versucht, selbst abzuschließen, wo er besser auf rechts dann noch rausgepasst hätte. Und kurz vor der Halbzeit war auch noch eine Situation, als Hack weit im Abseits gestanden hat, ist dann trotzdem angespielt worden von Behrens. Und es hat eigentlich irgendwie, also zumindest am TV-Bildschirm wahrscheinlich jeder gesehen, dass er mindestens anderthalb Meter im Abseits stand. Aber der Schiedsrichterassistent hat dann eben doch erstmal sich zurückgehalten und im Zweifelsfall dann Videoassistent, aber dann ging die Fahne dann doch hoch. Wir unterhalten uns hier bei Total Beklubbt gleich über die zweite Halbzeit und schauen, wie der erste FC Nürnberg sich dann nach der Pause dann angestellt hat.
Nein.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
50 Minuten, zwei Teams, pure Emotion. Es geht wieder los. Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de. Abonniere jetzt deinen Bundesliga-Podcast und sei dabei im Bully-Special. Weserfunk. Auf die Zirbelnuss. Füchsle-Talk. BV Beben. Unter Flutlicht. Werkskantine am Wasserturm. Und viele mehr. Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de.
Der erste FC Nürnberg führte zur Halbzeit gegen den SV Sandhausen mit 1:0. Und ja, Alex, die Mannschaften kamen unverändert dann aus der Kabine raus. Wie war dein Gefühl, dass Jens Keller mit den Jungs in der Halbzeit gesprochen hat?
Ja, ich denke, die Marschroute war ja soweit okay, wir haben führt 1-0, jetzt Ruhe bewahren wahrscheinlich. Wie heißt das schon, auf Nadelstiche warten und kompakt in der Abwehr stehen. Lange drüber nachdenken, wie man sich fühlt, konnte man gar nicht, weil nach 7 Minuten quasi ist ja schon das nächste Ereignis aufgeploppt. Aber ich war nicht komplett beruhigt mit dem 1-0 und auch der Anfang der zweiten Halbzeit ging es mir emotional eher skeptisch, abwartend, nenne ich es mal so.
Ja, so abwartend haben die beiden Mannschaften ja auch dann erstmal begonnen. Max, Alex hat es gerade angesprochen, in der 52. Minute dann eine schöne Szene, die dann wieder was Zählbares für den ersten FC Nürnberg gebracht hat.
Genau, es war ein Fehlpass, also ein relativ fataler Fehlpass der Sandhäusern Spielaufbau und Geis nutzt das irgendwie, um ja wirklich einen hervorragenden langen Ball auf Hack zu spielen, der ihm perfekt in den Lauf fällt. Hack lässt da seine Schnelligkeit eben ja zur Fahrt kommen und lässt dann noch Nauber im Zweikampf stehen. Und auch Freisel, der Torhüter der Sandhäuser, hat da wirklich wenig Chancen und er kann dann ja, mehr oder minder gelassen einschieben. Ist auch mal wieder eine, ja, eine schöne Situation gewesen, wo man sagt, doch individuelle Klasse, also auch Geist, der wirklich ein klasse Ball spielt und hackt der eben dieses ja 1 zu 1, 2 gegen 1, wenn man den Torwart dazu zählt, wirklich nimmt und auch gewinnt. Ich kann mich da an Szenen aus der letzten Saison eben erinnern, wo solche Szenen und eben ja auch solche Chancen oft im Nichts verpufft sind. Und es ist auch einfach eine schöne Sache zu sehen, dass wir mit Hack dieses Jahr jemanden im Kader haben, der eben solche Dinger verwerten kann.
Ja, weil man auch sagen muss, Alex, Hack war ja in Hamburg und auch so in diversen anderen Spielen merkt man ihm halt schon noch an, dass er dieses Niveau, was er teilweise auf den Platz bringt, noch nicht ganz konstant immer halten kann. Er hat halt doch auch noch viele Situationen, wo er das dann mit dem Einzelspiel dann auch ein bisschen übertreibt und sich sehr oft festläuft, ne?
Sagen wir mal so, wenn es anders wäre, wäre er nicht bei uns. Also nicht nur, weil wir jetzt unten stehen, sondern auch generell in der zweiten Liga. Man sieht halt schon, dass er herausragende Anlagen hat, sowohl Speed wie auch Technik. Aber wie du sagst, also Hack spielt halt Hack, ne? Also der macht so, ich habe nicht das Gefühl, dass er so ein Teamspieler ist, sondern der macht da irgendwas. Das sieht auch manchmal toll aus und wenn ein anderer mal mitspielt, ist das auch schön. Jetzt mit David Heise in der ersten Halbzeit hat er ein paar ganz nette gemeinsame Zusammenspiele gehabt. Aber im Prinzip hat irgendjemand getwittert, ich weiß gar nicht mehr wer quasi. Ich habe die Taktik jetzt gefunden, quasi vorne frei und Hack und hinten der Rest verteidigt hinten. Und die dabei halt vorne können irgendwas machen. Und im Prinzip ist es so ein bisschen so, ne? Die sind so zwei Einzelunterhalter. Und wenn sie gut drauf sind, dann haben sie das Zeug dazu, Tore zu schießen und Spiele zu entscheiden. Aber so richtig in so einem Team-Fluss, Spiel-Fluss-System habe ich ihn jetzt auch noch nicht so richtig eingebaut gesehen. Aber nett anzuschauen, weil das Tor war herausragend, das muss man ganz klar sagen.
Wobei auch die Vorbereitung von Geis natürlich schon auch wirklich erste Sahne war. Ja. Bei Geis übrigens
und,
auch.
Und vorher auch Behrens, muss man sagen, weil ich glaube, wenn ich mich echt entsinne, hat auch, glaube ich, Behrens, glaube ich, mit bei der Balleroberung, glaube ich, mitgewirkt, aber mag ich mich jetzt aber auch nicht mehr richtig ganz erinnern, aber dann der Geist, Pass, Blick, Timing, perfekt.
Ja, wünscht man sich eigentlich doch so einige Male öfter, dass wir sowas zu sehen bekommen. Direkt nach dem Tor ging dann so ein bisschen das Spiel ein klein bisschen hin und her, Max.
Ja, also es hat sich so ein bisschen eingespielt eigentlich, dass es eine ähnliche Situation oder eine ähnliche ja, Spielverteilung wie in der ersten Hälfte gab. Also Sandhausen schon mit mehr Kontrolle, mit mehr Ballbesitz, aber auch nie wirklich mit wirklich zwingenden Chancen. Und was halt der Club in der zweiten Halbzeit ein bisschen besser gemacht hat, aber halt wahrscheinlich auch aufgrund des Spielstandes, ne, dass Sandhausen ein bisschen mehr riskieren musste, dass man eben wirklich gesehen hat, dass man versucht, die Konter zu nutzen. Ja, aber ansonsten eben, also wie eigentlich das ganze Spiel über war Sandhausen schon eher am Drücker und rein spielerisch eben ja schon überlegen und kontrolliert überlegen. Ich finde es aber ganz, ganz wichtig, also wie gesagt, wir müssen uns immer die Situation vor Augen halten, in denen der Club gerade steht und ich finde da so ein Ergebnis super wichtig und eben auch mal ja so ein Spiel so ein bisschen dreckig zu gewinnen und mit so einem Abwehrriegel eben zu gewinnen. Und ja, genau, also ich will jetzt nichts vorweg mitnehmen, deswegen übergebe ich das Wort mal wieder an dich.
Ja, also dreckig spielen und vielleicht auch mal die Punkte erzwingen, das war dann schon irgendwie so das Motto in der zweiten Halbzeit. Wobei, Alex, das Ganze hätte auch noch leicht schief gehen können, nämlich in der 62. Minute, als Engels durchgeht und Martin ja dann rauskommt.
Ja, genau. Also ich, eins, dreckig finde ich es noch nicht mal gewesen, weil also für dreckig fehlt mir noch irgendwie so die miesen Sachen, so die Zeitspielerei und fallen lassen und das haben wir eher nicht gemacht. Wir haben halt einfach nur so, ja, ich habe es
passiv.
passiv, ja genau. Ich habe gesagt, wir haben den Bus vom Tor versucht zu parken. Also einfach hinten nichts zuzulassen, alles der Defensive zu opfern und halt keine Fehler zu machen und notfalls mal den Ball auf die Tribüne zu kloppen. Hat auch, glaube ich, Sörensen irgendwann mal ganz schön gemacht. Aber ich habe auch mal so noch im Hinterkopf wieder einmal der Trainer von Sandhausen trotzdem das 0-2 dann mal reingerufen und sagte, wir haben doch noch gar nicht verloren. Und der hat da auch wirklich im Hinterkopf wahrscheinlich das, was alle Beobachter der Nürnberg-Spiele gesehen haben. Es reicht halt oft eine Situation, um das Spiel wieder zu kippen. Egal ob ein oder zwei Tore Vorsprung für Nürnberg. Und genauso kam es ja im Prinzip wieder. Sandhausen war aus dem Spiel eigentlich. Haben auch viele Fehler gemacht. 58. glaube ich nochmal, den ist Diekmeier gnadenlos. Fehlpass, hat man nichts draus gemacht. Wir haben dann diese Verunsicherung der Sandhausen da eigentlich, wo wir nicht wissen, ob Sandhausen oder Sandhäuser heißt, aber ich glaube Sandhäuser, nicht nutzen können. Und dann plötzlich kommt dieser eine Steilpass und plötzlich ist bei uns wieder alles offen. Und dann passt aber auch alles zusammen. Martenia geht eigentlich raus, okay, macht sich breit, darf dann aber eigentlich auch den Elfmeter nicht so einfach ziehen lassen. Also das ist eine hundertprozentige Einladung. Eigentlich geht er links vorbei, dann muss er erstmal nochmal reintreffen, wenn er stehen bleibt. Wenn er nicht fällt, aber so, das ist natürlich eine Einladung zum Elfer gewesen. Das war natürlich genauso eine Situation, wo jeder in Nürnberg dachte, ach du Scheiße, jetzt geht das schon wieder los. Und wenn man sich das vorstellt, wenn der 63. Minute das 2-1 fällt, hätte ich für dieses Spiel keine Garantien mehr übernommen.
Ja, also mir ging es ähnlich. Ich habe dann so im Hinterkopf das Hinspiel gegen Heidenheim im Kopf gehabt, als wir bis zur 82. Minute eigentlich das Spiel gemacht haben, völlig überlegen waren und dann innerhalb von, weiß gar nicht, waren das 100 oder 120 Sekunden dann zwei Gegentore bekommen haben. Und ja, das Gute war dann, Max, es wurde zwar 11 Meter gepfiffen, aber diesen Klops, also was heißt Klops, Martinha hat dann seinen Elfmeter, den er sozusagen verschuldet hat, dann auch wieder gut gemacht.
Ja, genau. Der Paccarada, der sich ja verantwortlich zeichnet für sämtliche Ecken- und Standardsituationen, hat eben auch den Elfmeter übernommen und hat den aber ja mehr oder minder, ich würde jetzt gar nicht mal sagen so schlecht, aber halt, sag ich mal, haltbar in die rechte, also vom Torhüter aus linke untere Ecke geschossen und Martinha war eben in der richtigen Ecke und konnte den auch parieren. Und ich muss halt, also was ich dazu sagen muss, ich finde es eben, also so doof der Elfer war, aber so gut finde ich eigentlich, dass Martinha diesen Ball zu halten bekommt, den Elfmeter zu halten bekommt. Der hat er auch gegen Behrens in der ersten Hälfte schon eine Szene, wo er eben eine super Parade raushauen konnte. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, zu Beginn der Hinrunde war er ja auch eher so Unsicherheitsfaktor und ich finde jetzt gerade für ihn nach der Verletzung ist das eigentlich, also in Anführungszeichen, das Beste, was passieren kann, dass er eben genau die Sicherheit bekommt und dass man vielleicht auch so das Schicksal ein bisschen austricksen kann und sich eben nicht denkt, oh, jetzt geht's wieder los und wir kriegen die Bude wieder voll, obwohl wir führen. Also vielleicht psychologisch gar nicht so doof in dem Moment, diese Szenen zu bekommen eben als Torhüter.
Nee, ich wollte nur sagen, es war ganz lustig. Es gab ja noch so ein kleines Scharmützel in den Medien. Der Herr Machmeier, der Präsident vom Sandhausen, ist ja dann sehr negativ aufgefallen in den Medien, weil er ja den Schützen doch sehr stark kritisiert hat, sage ich mal so. Also er hat Worte benutzt wie der schlechteste Spieler am Platz, quasi wie so ausgerechnet der schießen muss. Und man müsse Martin ja schon vom Vorwurf machen, warum er den Ball nicht eigentlich gleich gefangen hat. So schlecht war er dann nicht geschossen, sehe ich auch so. Aber er war schon schlecht geschossen. Und er war auch nicht wirklich gut abgewehrt, weil er ihn nicht nach vorne abwehren hat lassen. Und dafür war er auch nicht stark geschossen. Und da muss man dem Mavropanos wirklich ein riesen Kompliment machen, dass der wirklich so wach war und dann sofort in die Grätsche ging und das Ding geklärt hat. Ich will jetzt dem Martina gar nicht jetzt schlecht reden. Das klingt immer so nach dem Motto, ich habe auch Kritik bezogen für meinen Artikel, weil ich gesagt habe, wir haben defensiv gespielt. Und wenn ich auch sage, der war jetzt nicht gut gehalten auch. Da ist es ja alles nicht so gemeint, dass es jetzt ein Fehler war von Martinia. Aber man darf es auch nicht immer so gleich hochstilisieren, so nach dem Motto, alles ist gut gegangen. Das Spielglück, Momentum war auf unserer Seite, indem er schlecht geschossen war, dass Martinia den gehalten hat, Mavropanos ihn abgewehrt hat. Er hätte aber auch anders kommen können.
Aber es ist ja auch genauso schön, wenn das Spielglück mal auf unserer Seite ist und nicht wie in 75% der Fälle in der Saison eben genau umgekehrt.
Ja, das ist das, was mir ein bisschen Mut macht, zumindest so in diesem Kampf gegen den Abstieg. Weil im Regelfall, wenn du unten stehst, dann gehen solche Situationen halt eigentlich regelmäßig gegen dich dann aus. Ich muss auch sagen, also da haben wir vielleicht auch ein bisschen das Glück dann erzwungen. Direkt nach dem gehaltenen Elfmeter ist dann eigentlich auch nicht mehr so arg viel passiert, Max. Oder hast du noch irgendwelche Szenen im Hinterkopf, wo Sandhausen sich mal so richtig noch aufgebäumt hat?
Also von Sandhausen nicht. Ich hätte noch eine Szene bezüglich Frei, die wir zu besprechen haben, aber von Sandhäuser Seite kam da nicht mehr so viel. Und wie gesagt, die Kopfballstärke, die da eigentlich, also die auch vom Kommentator eben, ich weiß gar nicht, wie viel oder ob die so viele Kopfballtore geschossen haben. Ich weiß nur, dass eben Behrens sehr, sehr guter Flankenverwerter ist. Und ich glaube auch, sie hatten jede Menge Ecken. Da ist aber nicht viel, also wir haben das irgendwie alles gestellt und alles abgewehrt bekommen. Deswegen, also Erwähnenswertes von Sandhäuser Seite sehe ich nicht mehr.
Ja, vielleicht muss man ein bisschen unterscheiden zwischen vor der Gelb-Roten und nach der Gelb-Roten. Also bis zur 77. Also da das war Sandhausen tot, ne? Weil es war aus, dann die waren deprimiert, da ging gar nichts mehr, wir hätten es 3-0 machen können. Und zwar nach einer tollen, vielleicht der schönsten Kombination, wo er quasi auch mit Frei per Hackentrick auf Hack und der muss da nicht das 3-0 machen. Und den Pfiff hat er dann daneben geschossen, freistehend. Das war wirklich eine tolle Szene. Und nach der 77. Da war es dann schon so, dass wir dann mit Mann und Maus hinten drin standen. Und da gab es schon ein paar Szenen, fand ich, die zumindest mal immer noch knapp waren. Ich glaube, irgendwo 87. Glaube ich, im Ticker steht noch drin, wo auch Martini rauskommt, nicht so dolle aussieht und dann aber gerettet wird durch den Schiedsrichterpfiff, weil er angeblich leicht touchiert worden ist. Das sind so Kleinigkeiten, wenn es da aber, wie gesagt, nochmal zum 2-1 kommt und das hätte gut sein können, weil wir da doch unter Dauerdruck standen, wenn auch nicht gefährliche Chancen rauskamen, dann wird die Nachspielzeit noch sehr lang. Aber wie gesagt, ist gut gegangen und auch gut so.
Ich sehe schon, ich komme mit meinem Optimismus heute nicht weit bei dir.
Nee, ich glaube einfach nur, vielleicht bevor wir das Resümee zu viel fassen, ich will auch das gar nicht schlecht reden, weil das heißt immer so, oh, jetzt magst du den Sieg. Ich habe mich gefreut wie ein Schneekönig. Das ist auch so. Und ich glaube auch alles richtig gemacht, Jens Keller. Ich hätte es nicht anders gemacht. Hinten drin, unsicher die Mannschaft, hat immer das Matchglück auf ihrer Seite. Alles schön und gut, ein toller Elfmeter gehalten. Ich bin voll dabei. Aber man muss es in der medialen richtigen Berichterstattung, finde ich, muss man schon mal auch nochmal gerade rücken, weil Fans neigen immer dazu, total ergebnisorientiert zu reflektieren. Ne? Ich habe das auch gemerkt, so Kommentare bis zum Abpfiff und danach quasi, das war dann komplett dann plötzlich alles war super, überlegen quasi und toll gespielt. Und bis dahin hat dann jeder noch gejammert irgendwie, jetzt noch ein Tor und dann fliegen wir wieder alles um die Ohren und oh, wir sind der Depp, wir kriegen jetzt gleich noch den Anschluss. Und man muss es halt auch mal sauber einordnen. Und das ist, glaube ich, auch das Wichtige für Keller, dass er das mit seiner Mannschaft richtig einordnet. Das war nicht alles Gold, was glänzt, aber wichtige 3 Punkte und nicht unverdient. Das beim besten Willen nicht unverdient, weil Sandhausen halt nichts hingekriegt hat.
Ja, das Ganze kann natürlich bei einem Gegner, der in der Kreativzentrale da ein bisschen besser aufgestellt ist als Sandhausen, auch nochmal ein bisschen anders aussehen. Oder bei einem Gegner, der einen Spieler vorne drin hat mit individueller Klasse, der dann unsere Abwehrspieler dann auch mal alt aussehen lässt, so wie es Hack bei Sandhausen dann eben getan hat. Alex, du hast es angesprochen, die Kombination. In der 74. Minute, als Frei den Ball mit der Hacke dann zu Hack weitergeleitet hat, das war für mich eigentlich, Max, die Szene, wo ich sage, das ist eigentlich so die beste Chance gewesen, an diesem Nachmittag überhaupt ein Tor zu erzielen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und du willst, also zu sowas will man ja hin. Es ist halt, aber auf der anderen Seite halt auch vermessen, dass man in der aktuellen Situation genau solche Spielzüge irgendwie erwartet. Da fallen halt einfach die Tore irgendwie, irgendwie anders und es ist eben auch das Defensivspiel so viel wichtiger. Und ich, wie gesagt, ich habe es ja vorhin auch schon mal gesagt, das ist halt, also das große Plus an dem Spiel ist für mich eigentlich eher dieser psychologische Effekt, dass man eben sagt, okay, man kommt mal wieder zu Null durch und Martinez kriegt eben mal zwei Szenen, in denen er sich zeigen kann, auch wenn er in anderen Szenen vielleicht nicht optimal aussieht, aber es ist halt im Endeffekt gut gegangen. Und wie gesagt, wir haben jetzt wieder so viele personelle Veränderungen. Ich habe es dann auch irgendwann mal gesehen, die Startaufstellung, es sind genau noch zwei Spieler aus der letzten Saison, die überhaupt ja in der Startaufstellung standen. Und es ist wirklich auch vermessen zu denken, dass wir irgendwie zu einer Spielkultur kommen, wenn die Mannschaft erstens irgendwie ständig umgestellt werden muss, weil Leute ausfallen oder weil Leute gesperrt sind. Und auf der anderen Seite eben auch, wenn man ja mit so einer mageren Punkteausbeute irgendwie auf dem Abstiegsplatz steht. Aber klar, also klar will ich so einen Fußball sehen, aber ist es eben genauso vermessen zu denken, dass wir das irgendwie in nächster Zeit in regelmäßiger Form bekommen werden.
Ja, du hast es gerade eben gesagt, ständige Umstellen von der Mannschaft. Eine Umstellung werden wir in Osnabrück auf jeden Fall vornehmen müssen, Alex. Nämlich müssen wir Michael Frey ersetzen, der sich in der 77. Minute das eingefangen hat, was ich irgendwie schon seit seinem Kommen zum ersten FC Nürnberg irgendwie immer mal vorausgesehen habe, weil er ist so von seinem Temperament und in der Art und Weise, wie er in Zweikämpfe geht, doch manchmal vielleicht ein klein bisschen übermotiviert, oder?
Ja, ich habe sie auch genannt, Freiesk, habe ich gesagt, ist da vom Platz geflogen. Weil das muss man sich immer so vorstellen, dass man bei der Stande von 2-0 Führung für einen Stürmerfoul mit Gelb-Rot vom Platz fliegt. Im gegnerischen Strafraum. Also das muss man erstmal, ich kann mich nicht erinnern, dass ich sowas schon mal im Fußball erlebt habe. Also, und man ging ja lange davon aus, dass es glatt rot war. Ne? Also es war zumindest am TV-Bildern, haben die lange Zeit sogar gemeldet, das wäre glatt rot. Hat man dann aber korrigiert, weil er da doch wohl Gelbe vorher gesehen hatte. Und da ist er halt, aber ich muss sagen, klar, lieber mögen wir so einen Spieler, der kompromisslos reingeht und dann auch mal notfalls eine gelbe Karte zieht. Und dann halt aber auch an der Stelle vielleicht tatsächlich einen Konter vermieden hat. Da habe ich gesagt, wir waren ja in Gegners Hälfte. Aber er wird uns natürlich fehlen, klar.
Nach dieser gelb-roten Karte für Michael Frey hat Sandhausen dann schon noch ein bisschen versucht aufzukommen, aber Jens Keller hat dann auch mit seinem ersten Wechsel in der 85. Minute, als Srelak für Schleusener kam, ein bisschen auch Zeit von der Uhr dann genommen. Zwei Minuten später brachte er noch Kerk für Hack und in der 90. Minute dann noch Patrick Eras für Geis. Und Eras hat sich dann auch, glaube ich, in der zweiten Minute der Nachspielzeit dann auch gleich noch eine gelbe Karte eingehandelt. Aber zumindest hat der erste FC Nürnberg dann dieses 2-0 über die Zeit gerettet. Wir werden gleich bei Total Beklubbt noch darüber sprechen, wie wir Michael Frey dann eventuell in Osnabrück ersetzen können und haben noch einen kleinen Rückblick auf die letzten beiden Spiele, in denen gefühlt der erste FC Nürnberg immer extrem anfällig gegen Strafstöße ist. Und dies und alles hier gleich bei Total Beklubbt auf meinsportpodcast.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Mein Sportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Folge uns auf Twitter.
Hallo, ich bin Patrick Hausting, Europameister im Turmspringen.
Moin, hier ist Ralf Gunesch. Als Fußballprofi habe ich für Alemannia Aachen, FC St. Pauli, Mainz 05 und den FC Ingolstadt 04 gespielt.
Hallo, hier ist Willi Lanka, Mr. Zweite Liga.
Die Profis am Mikrofon, immer und überall auf meinsportpodcast.de.
Der 1. FC Nürnberg landet am Sonntag einen kleinen Befreiungsschlag nach der Niederlage in Hamburg und schlägt zu Hause den SV Sandhausen mit 2:0. Womit sich Jens Keller in dieser Woche ein bisschen befassen muss, Alex, ist die Tatsache, dass Michael Frey nach der gelb-roten Karte gesperrt ist. Was denkst du, wie er diese Problematik angeht? Wer wird stattdessen auflaufen?
Also kurz, ich setze mal an, also ich denke mal, gerade auf der Position haben wir ja wirklich genug Optionen, seitdem vor allem auch relativ viele wieder fit geworden sind. Wir könnten Srelak bringen von Anfang an, wenn er ein bisschen mehr aus der Tiefe kommt. Wir können natürlich, die naheliegendste Option ist natürlich Ishak zu bringen. Ne? Der ist ja eigentlich der etatmäßige, vorfreie Stürmer auf der Position gewesen, ist auch da. Ich habe schon Leute gehört, die sagten, ja, könnten natürlich auch Hack quasi mehr so wie so eine falsche 9 spielen lassen. Oder man kann natürlich auch Lohkämper bringen. Ging ein bisschen die Meinung auseinander, warum er gar nicht im Kader war gegen Sandhausen. Das weiß ich auch nicht so genau, weil prinzipiell wäre das natürlich auch jemand, der jetzt mal genesen wieder seine Chance bekommen könnte. Vielleicht zumindest im Kader gegen Osnabrück.
Ja, Max, wie würdest du vorne im Sturm aufstellen?
Ich hab's ja bei uns in der Gruppe auch schon gesagt. Ich bin ja nach wie vor eigentlich großer Ishak-Fan. Das wäre, glaube ich, auch die Umstellung, die, sag ich mal, die Formation am wenigsten beeinflussen würde. Also wo man quasi mit einer ähnlichen Formation spielen könnte. Man hat jetzt auch wieder gesehen, dass wir doch immer noch sehr, sehr viel mit hohen Bällen operiert haben, die dann irgendwie bei Frey landen und er die weiterverteilt. Da ist ja Ishak nicht ganz so stark. Der ist halt dann auch eher mal einer, den man dann doch auch mal schicken kann. Ich würde ihn tatsächlich mal wieder gerne von Anfang an sehen. Der hat wirklich auch eine schlechte Phase gehabt zu Beginn der Saison und in seinen letzten Spielen, die er komplett gemacht hat. Aber ja, in letzter Zeit durfte er eben immer nur für ein paar Minuten ran, deswegen würde ich mich darüber freuen. Wir haben auch geredet über eine Doppelspitze, also sowas wie Srelak Schleusener ist vorstellbar. Also wie der Alex schon sagt, ich glaube, die Optionen, die wir da haben, die sind ja, also im Vergleich zu anderen Zeiten und anderen Jahren, sind ja momentan echt eigentlich ziemlich zahlreich.
Also 1:1 würde man nicht ersetzen können, klar, dafür ist er natürlich zu individuell. Aber Lohkämper war, glaube ich, wenn ich das in solche Dinge, der war bei Hamburg schon, glaube ich, mit grippalen Infekt, glaube ich, schon mal geschwächt und das ist jetzt nicht lange her. Kann gut sein, dass der einfach schlicht und ergreifend derzeit noch ein bisschen angeschlagen ist. Sind wir viele von uns, die einen grippalen Effekt durch die Gegend tragen. Würde mich nicht wundern, dass es daran vielleicht lag, dass Lohkämper nicht dabei war.
Ja, dann schauen wir mal, wie die Spieler sich in dieser Woche im Training anbieten, was Jens Keller für eine Lösung aus dem Hut zaubern wird. Ein anderes Thema, wir haben am Sonntag jetzt mal wieder einen Strafstoß provoziert. Gefühlt war es für mich auch schon irgendwie der 10., den wir in dieser Saison gegen uns bekommen haben. Ich habe heute extra nochmal nachgezählt, das war jetzt insgesamt der 6. Strafstoß, den der 1. FC Nürnberg gegen sich gepfiffen bekommen hat. Allerdings davon die Hälfte, nämlich 2 in Hamburg, einer in Sandhausen, Alex. Meinst du, dass es einfach jetzt nur Zufall ist, dass sich das ein bisschen gehäuft hat? Oder sind wir teilweise in den Zweikämpfen doch, ja, ich sag's jetzt mal, absichtlich und ein bisschen provokativ etwas tölpelhaft?
Schwierige Frage. Ich glaube, das liegt natürlich schon daran, dass wir häufig sehr tief stehen und immer wieder solche Drucksituationen haben und dann passieren halt komische Dinge und wir haben ja sehr unterschiedliche Strafstöße bekommen. Marc Reiter, dieses Handspiel aus kurzer Distanz, dann Mavropanos, der das Bein hat stehen lassen. Jetzt haben wir quasi eine 1:1-Situation von Martinia als Torwart gehabt. Die sind schon immer sehr, sehr unterschiedlich, aber voraus geht halt meistens immer irgendwo, dass wir durch individuelle Fehler Großchancen zulassen oder eben gefährliche Situationen im Strafraum zulassen. Und das ist, glaube ich, das Kernproblem. Wir lassen einfach zu viele Szenen bei uns im Strafraum zu oder in die Box kommen und dann passieren halt gern komische Sachen, gerade bei Handspielen oder wenn man einen Fuß stehen lässt. Das sollte man halt versuchen zu vermeiden, dass wir so viele Szenen bei uns im Strafraum haben. Aber sonst kann man jetzt nicht sagen, dafür sind die zu unterschiedlich, dass wir sagen, das hat jetzt irgendeinen tieferen Prozess, den wir verbessern könnten oder sowas. Das sehe ich nicht.
Ja, Max, wie siehst du das Ganze? Mir ist eben auch aufgefallen, gerade gegen den HSV in der ersten Halbzeit war ja, glaube ich, irgendwie gefühlt 4 Situationen vor dem ersten Strafstoß, dass Hamburger Spieler zu Boden gegangen sind, am Boden lagen und der Schiedsrichter ihnen aber den Strafstoß verweigert hat. Wie siehst du diese ganze Problematik im Moment?
Ich weiß gar nicht, ob ich da so viel noch hinzufügen kann. Also ich denke auch, dass das eine Folge der Taktik ist und einfach der Tatsache geschuldet ist, dass viel Zeit des Spiels im Strafraum verbracht wird oder im Nürnberger Strafraum verbracht wird und dabei eben solche Dinger entstehen. Also eine Gegenmaßnahme wäre den Ball eben aus dem Strafraum rauszuhalten. Dann passieren dort eben auch weniger Fehler. Also, wie der Alex schon sagt, das sind eben, also ich glaube nicht, dass wir da zu leichtfertig sind, sondern das ist halt einfach der Tatsache geschuldet, dass da viel stattfindet und wenn da viel stattfindet, passieren eben auch mehr Fehler. Ein Problem, was wir ja auch in der Hinrunde schon oft hatten und was ich ja vorhin auch schon mal angesprochen habe, ist eben, dass wir im Sechserraum immer noch nicht ideal agieren, also dass da oftmals der Gegner dann doch zu schnell durchspielt und dann eben schnell die Innenverteidiger gefordert sind. Ich denke, das ist halt auch einfach, könnte eine Gegenmaßnahme sein, dass man eben guckt, die Zweikämpfe oder den gegnerischen Spielaufbau eben früher zu unterbrechen, dass eben nicht immer der letzte Mann vorm Torabschluss dann Schlimmeres verhindern muss und irgendwie gezwungen ist, in so eine brenzlige Situation zu kommen. Das sind jetzt auch keine Dinge, die man irgendwie von heute auf morgen oder von dieser auf nächste Woche abstellen kann. Ich glaube einfach, dass wir da in dem Sechserraum auf jeden Fall noch schrauben können. Ihr habt ja letzte Woche noch gebangt und gehofft, dass da vielleicht noch jemand kommt. Ist jetzt auch nicht passiert. Haben wir vielleicht da auch Glück, dass sich jemand wie Patrick Erras wieder fängt und mal wieder ein bisschen in Form kommt und vielleicht da auch einen Ruhepol und eine taktische Komponente reinbringen kann, die eben auch Druck von der Innenverteidigung nimmt. Das müssen wir sehen, aber ich glaube, so ein Patentrezept gibt es dafür nicht.
Ich glaube, ich habe gerade sogar Statistiker vor mir. Ich glaube, wir sind gar nicht so richtig die meisten. Ich glaube, es gibt verursachte Elfmeter, glaube ich, 19, 20, wenn ich diese Statistik trauen darf. Da sind wir eigentlich nur Fünfter. Also Bochum hat schon 11 gegen sich, glaube ich, gekriegt. Karlsruhe, Aue und Holstein haben auch mehr gegen sich gekriegt wie wir. Und darunter sind wir auch so bis ins breite Mittelfeld. Da sind sie alles 7, 8, 9 Elfmeter. Das ist eigentlich jetzt nichts herausragend hoher Wert, sagen wir mal so.
Kann man jetzt geballt, gerade in den letzten beiden Spielen, ne, mit 3 Stück.
Ja, genau. Ich glaube, es ist auch so ein bisschen auch das Gefühl mit diesem VAR, dass man halt, ich habe das Gefühl, viel mehr Elfmeter wahrnimmt, weil halt alles gesehen wird. Ne? Das ist ein Markleiter, erstmal VAR plus natürlich nochmal der doch verschärften Handspielregelung, die man jetzt vertritt. Wie gesagt, zum Markleiter, wie gesagt, von letzter Woche, das hätte man, glaube ich, sonst früher nie gepfiffen. Ne? Also das wäre Hand unten und dann angeschossen, was willst du noch machen? Ist halt mittlerweile 11 Meter. Ne? Und heutzutage siehst du auch jeden Käse, ne? dass irgendwo unten ein Vergehen ist oder sowas. Damit kriegt man einfach auch mehr Elfer insgesamt, denke ich.
Ja, dann hoffen wir mal, dass das Ganze sich mehr oder minder in Luft auflöst, dieses Problem, dass wir nach den nächsten Spielen darüber auch gar nicht mehr reden müssen. Ich habe letzte Woche wieder mit einem alten Spielchen angefangen, nämlich, dass wir das Ergebnis des nächsten Spiels tippen. Ich bin da jetzt ein bisschen abergläubisch. Wir haben das letzte Mal getippt und prompt hat der 1. FC Nürnberg mal wieder dreifach gepunktet. Alex, was denkst du denn, wie das Spiel in Osnabrück ausgehen wird?
Ja, wenn man jetzt natürlich irgendwie alle statistischen Zahlen, unser Florian ist unser Gott der Zahlen, dann müssen wir ja quasi sagen, ja, wieso soll Nürnberg gewinnen? Ich weiß gar nicht, wann wir jemals wieder 2 Spiele hintereinander gewonnen haben. Ich glaube, das ist, die Älteren werden sich erinnern, irgendwie, es war in der Aufstiegssaison. Das ist echt schon 2 Jahre her quasi. Und aber nichtsdestotrotz ist Osnabrück natürlich eigentlich jetzt wie gemalt. Ne? Das ist ein Auswärtsspiel, wir können wieder uns hinten sehr defensiv reinstellen. Wir haben ein bisschen breite Brust, weil wir jetzt nicht ganz mit dem Rücken mehr zur Wand stehen als noch vor diesem Spieltag, was schon echt heikel war. Und Osnabrück hat auch keine gute Zeit. Ich glaube, die haben seit 4 Spielen, glaube ich, nicht gewonnen. Haben jetzt gegen Darmstadt unentschieden gespielt, haben 2 verloren vorher. Denen geht es nicht gut. Und deswegen bin ich jetzt mal so frei, dass ich glaube, dass wir 2-1 auswärts gewinnen. Nicht, weil ich der unverbesserliche Optimist bin, sondern weil ich nichts auf Statistiken gebe und auf Aberglauben erst recht nichts. Und ich glaube, das ist ein guter Moment, dass wir jetzt einen zweiten Dreier hintereinander holen können.
Dein Wort in des Fußballgottes Gehörgang. Max, wie siehst du es? Was tippst du?
Ich bin jetzt ganz erstaunt, dass der Alex so einen optimistischen Tipp raushaut. Vielleicht habe ich den ja doch ein bisschen bekehren können, wenn man sich jetzt mal die Tabelle anguckt. Osnabrück steht gerade auf Platz 8. Mit einem Sieg könnte der Club wieder auf 2 Punkte an die rankommen und sich irgendwo mal so in Richtung Mittelfeld orientieren. Wenn wir in die jüngste Vergangenheit gucken, waren eigentlich auch immer genau diese Spiele die Spiele, in denen wir das dann genau richtig vermasselt haben, also quasi so ein bisschen vergessen oder verpasst, den Absprung zu schaffen aus der Abstiegszone. Aber natürlich will auch ich irgendwie hier mit einer guten, auf einer positiven Note irgendwie enden. Und ich sag, das wird wie im Hinspiel ein 1-0-Sieg.
Nun gut, also scheint es doch so zu sein, dass wir Franken auch Optimismus können. Ich lege dann mal noch einen oben drauf und sage, wir gewinnen das Ding mit 2-0. Und das, was Max eben angesprochen hat, normalerweise war das bislang in dieser Saison eigentlich prädestiniert, dass wir so ein Spiel verhauen. Und vielleicht ist ja irgendwie im Kopf der Schalter jetzt langsam mal umgelegt. So, im Laufe der Woche wird es noch ein Gegnergespräch von Felix und einem Fan des VfL Osnabrück geben. Und Anfang der kommenden Woche sind wir dann wieder gefragt, denn dann gibt es die Analyse des Auswärtsspiels an der Bremer Brücke. Bis dahin wünsche ich euch allen eine gute Zeit. Ihr dürft uns selbstverständlich bei iTunes oder direkt im Podcatcher eurer Wahl abonnieren. Hinterlasst uns gerne einen Kommentar auf unserer Facebook-Seite, kontaktiert uns bei Twitter, schaut vorbei bei clubfans-united.de. Ansonsten bleibt mir nur noch eins, mich bei meinen Gästen zu bedanken, und ich sage tschüss, bis zur kommenden Woche hier bei Total Beklubbt auf meinsportpodcast.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt lossprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Total beglückt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles zum 1. FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. 12 Teams. 24 Fahrer. Pure Energie. Attack Mode. Der Formel-E-Podcast mit Sebastian Hollmichel und Markus Lehnen.
Lass dich elektrisieren. Auf
meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein. So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.